Ist die Auferstehung Christi ein Wunder oder könnte ein wohlplatzierter Lanzenstich den am Kreuz hängenden Jesus gerettet haben? Im Neuen Testament finden sich zahlreiche Wunder Jesus Christus, die als medizinisches Symptom gelesen werden können. Genau das hat Dr. Maximilian Ledochowski getan und 2023 ein Buch mit dem Titel »Die Wunder der Bibel medizinisch erklärt« veröffentlicht. In der letzten Folge haben wir gehört, dass halluzinogene Fische sehr wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass die Jünger Jesus übers Wasser gehen haben sehen. Was es mit der Wiederauferstehung Jesus auf sich hat, hören wir jetzt.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Jesus wurde gefoltert, Rippen sind gebrochen und es kommt zu einer Flüssigkeitsansammlung in Nähe der Lunge. In diesem Zustand wird Jesus nun gekreuzigt. Was macht das mit dem Körper, Herr Professor Dr. Ledochowski?
Ja, danke für die Einladung. Wenn jemand gekreuzigt wird, dann tritt der Kreuzigungstod in der Regel durch Ersticken ein. Das heißt, die Atemarbeit wird größer, es wird mehr Sauerstoff verbraucht, um atmen zu können, als Sauerstoff aufgenommen werden kann. Und das ist ein sehr unangenehmer Tod. Jeder, der mal Luft angehalten hat, länger als was ihm angenehm war, wird wissen, wie unangenehm das ist, wenn man zu viel Kohlendioxid in seinem Körper speichert. Und ein wesentlicher Punkt für das Ersticken am Tod ist, dass die Beine gebrochen werden. Dadurch wird der Tod beschleunigt, weil dem Körper die Widerlager fehlen, um seine Atemhilfsmuskulatur einzusetzen. Was ist das, die Atemhilfsmuskulatur? Wenn Sie bei einer Sportveranstaltung die Sportler nach einem 100-Meter-Lauf sehen, dann werden Sie merken, dass die Sportler die Hände in die Hüften stützen und damit ihre Sauerstoffschuld, die sie im Rahmen des Laufens eingegangen sind, wieder ausgleichen können. Und am Kreuz kann man das nicht. Und wenn man die Beine bricht, schon gar nicht. Das heißt, Kreuzigen ist ein Erstickungstod. Nun, der Erstickungstod, dem geht eine CO2-Narkose voraus. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man zu wenig Sauerstoff einatmet, sondern es geht auch darum, dass man das CO2, das der Körper bildet, nicht mehr in ausreichendem Maße ausatmen oder abatmen kann. Und das hat zur Folge, dass sich dieses CO2 im Gehirn anreichert und zu so einer genannten CO2-Narkose führt. Das heißt, der Mensch wird komatös und wirkt nach außen hin tot. Und hier muss man sagen, dass in der Antike die Todesfeststellung ziemlich einfach war. Man hat einfach jemanden 2-3 Mal mit dem Namen angerufen und wenn er nicht reagiert hat, dann hat man ihn für tot erklärt. Und man kann davon ausgehen, dass früher sehr viele komatöse Menschen lebendig begraben worden sind. Aber um zum Christus zurückzukommen, wir haben hier eine offensichtliche CO2-Narkose mit Bewusstlosigkeit. Die Beine wurden ihm nicht gebrochen, was immer der Grund dafür war, sodass er noch ganz leicht minimal atmen konnte, eine sogenannte Vita Minima aufrechterhalten konnte. Und jetzt geht es darum, dass sich der ganze Auflauf oder der ganze Kreuzigungszirkus zu einem Ende geführt werden sollte und der Hauptmann ihm in die Seite sticht, damit er sicher tot ist. Und dann steht in der Bibel, und es floss Blut und Wasser heraus. Und wenn Wasser herausfließt, dann heißt es, er muss einen Pleuraerguss gehabt haben, also so einen Rippenfellerguss. Und das würde auch die ganze vorher geschilderte Vermutung bestätigen, dass nämlich durch die Geißelung eine Verletzung war, mit Ergussbildung, Zusammenpressen der Lunge und CO2-Narkose und Bewusstlosigkeit.
Jesus wird ja dann relativ rasch auch vom Kreuz abgenommen und steht ja dann wieder auf, wie es in der Bibel heißt. Was passiert in diesem Zeitraum?
Ich glaube nicht, dass Jesus bewusst rasch abgenommen worden ist, dass irgendjemand erkannt hat, dass er wirklich noch am Leben ist, sondern es war am nächsten Tag Sabbat und da wollten einfach die Leute haben, dass er einen seine Angehörigen und Freunde haben, dass er bestattet werden kann, würdig und nicht lange herumliegen muss oder am Kreuz herumhängen muss. Und das war eine Möglichkeit, dass sein Kreislauf stabilisiert werden konnte, nicht? Ich möchte noch mal ergänzend zum Lanzenstich sagen. Auch heute noch, wenn jemand einen Pleuraerguss hat und bewusstlos mit einem Pleuraerguss in die Notfallambulanz eingeliefert wird, behandelt man ihn, indem man eine Kanüle hineinsticht und das Wasser oder das Wundwasser ablässt. Damit kann sich die Lunge entfalten, es kann wieder eine Sauerstoffsättigung eintreten und es dauert ein paar Stunden oft, bis der betroffene Mensch wieder Bewusstsein erlangt. Warum? Weil die Rückverteilung von CO2 ins Blut relativ langsam vor sich geht. Das Gehirn hat sehr viel Fett und kann deswegen sehr viel CO2 binden oder lösen. Und diese Zurückverteilung dauert ziemlich lange. Und man kann sich vorstellen, dass genau in dieser Zeit Christus vom Kreuz abgenommen worden ist, dann ins Grab gebracht worden ist. Und dort ist interessanterweise, sind in Binden angelegt worden, die vermutlich relativ fest angelegt worden sind, wodurch auch noch einmal das Blut von der Peripherie in das Zentrum zurückverteilt worden ist. In der Bibel ist sogar genau genannt, mit welchen Substanzen er einbalsamiert wurde und sogar die Menge an den Substanzen, die verwendet worden sind. Und die meisten dieser Substanzen, die verwendet worden sind, sind stark adstringierende Medikamente, wirksame Medikamente. Und das hat natürlich den Kreislauf noch einmal stabilisiert. Das heißt, es ist eine Verkettung von einer Reihe glücklicher Zufälle, dass Jesus Christus überleben hat können.
Da kommen wir auch gleich zum Leserbrief, der darauf Bezug nimmt. Aber vorweg noch, weil Sie es angesprochen haben. Diagnose Tod. Scheinbar war es damals gar nicht so leicht, den Tod festzustellen. Wie ist das heute eigentlich möglich?
Auch heute ist es nicht leicht festzustellen. Und das ist eine eigene Wissenschaft geworden, weil wir ja vor allem bei der Transplantatentnahme in der Transplantationschirurgie muss ja das Herz noch schlagen und die Niere noch durchblutet werden, wenn sie entnommen wird, weil das Organ sonst kaputt wird und nicht mehr verwendbar ist. Das heißt, wir haben auch heute Kriterien, um jemanden für tot zu erklären und das basiert meistens auf einem Hirntodzeichen, das heißt Nulllinie im EEG. Aber wie ungenau die Definitionen oder ungenau kann man nicht sagen, sondern wie uneinheitlich die Definitionen der Todesfeststellung sind, kann man daran sehen, dass in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterschiedliche Kriterien erstellt wurden und dass diese Kriterien in den letzten 10 Jahren mehrmals überarbeitet wurden und neu herausgegeben wurden. Also auch heute noch ist die Todesfeststellung nicht ganz trivial und es kann mir niemand sagen, dass vor 2000 Jahren irgendjemand in der Lage war, den Tod wirklich festzustellen, genau festzustellen, wenn nicht dein Körper schon Verwesungszeichen gezeigt hat.
Ja, da zeigt sich wieder ein höchst wissenschaftliches Thema, nämlich von der Herangehensweise, ja, auch Erkenntnisse wieder zu revidieren gegebenenfalls. Kommen wir zum Leserbrief. Eine Leserin und Ärztin in einem Ordensspital hat den eigenen Missmut und Ärger in Form eines Leserbriefs zum Ausdruck gebracht. Sie wird ihr Buch nicht kaufen. Zitat: Meint der Autor tatsächlich, Jesus, der Menschensohn, der Sohn Gottes, ist nicht gekreuzigt, gestorben und begraben, am 3. Tag von den Toten auferstanden? Also eine Leugnung eines zentralen katholischen Glaubenssatzes, nämlich dass Jesus, der Herr, tatsächlich am Kreuz den Tod erlitten, begraben wurde und am 3. Tag von den Toten auferstanden ist. Jesus, der Herr, starb am Kreuz für uns, also Ergänzung für uns Gläubigen. Der Lanzenstich ereignete sich nach seinem Tod. Jesus, der Herr, lebt und wird wiederkommen in Herrlichkeit. Das ist unser katholischer Glaube. Bitte verschonen Sie uns in Zukunft mit solchen überflüssigen, ärgerlichen und vor allem theologischen falschen Beiträgen. Herr Dr. Lidochowski, Ich vermute, dass das nicht die einzige Kritik oder Reaktion auf Ihr Buch war. Was hat Sie denn dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben?
Also tatsächlich war das wirklich die einzige negative Rückmeldung, die ich bekommen habe. Ich habe viele Fragen zurückbekommen, aber was mich erstaunt hat, ist, dass ich überhaupt keinen Shitstorm erlebt habe, den ich mir eigentlich im Innersten erwartet habe. Aber was hat mich bewogen, dieses Buch zu schreiben? Es sind mehrere Faktoren. Zum Ersten war ich selber einmal in der Ambulanz als Notfallarzt tätig, punktiere einen Menschen mit einem Pleuraguss und das dauert immer eine Zeit lang, bis die Flüssigkeit abgepumpt werden konnte. Und in der Zeit, wo ich so dort sitze und die Nadel halte, damit die Flüssigkeit abgezogen werden kann, denke ich mir, ja, hoppla, das ist genauso, wie es in der Bibel steht, ja, da sticht jemand die Seite von Christus an und es fließt Blut und Wasser heraus. Der besagten Patientin ging es danach nicht gleich gut. Sie ist auf die Intensivstation gekommen zur Beobachtung und nach ein paar Stunden habe ich nach ihr nachgeschaut, wie es ihr ergangen ist. Und siehe da, da saß sie im Bett und hat gegessen. Also es hat dann noch ein paar Stunden gedauert, aber sie war von einer Bewusstlosigkeit in einen sehr bewussten Zustand zurück übergeführt worden.
Gab es noch einen weiteren Grund für dieses Buch?
Ein weiterer Grund war der, ich habe das danach publiziert, diese Vermutung. Und dann hat jemand, ein Historiker, meine Hypothese zu Ohren bekommen und hat dann selber ein Buch geschrieben, wo er diese Hypothese reittritt und historisch noch untermalt und begründet und hat mich dabei nicht sichtbar zitiert. Und das hat mich dann doch etwas geärgert, sodass ich mir gesagt habe, ich möchte selber ein Buch schreiben darüber. Und dann habe ich die Bibel angefangen zu lesen, aufmerksamer, und sehe, dass es wie ein Fall, eine Sammlung von Fallberichten aus der Antike sich darstellt. Nicht, wenn immer Krankheiten sind relativ genau beschrieben. Ich sage nur als Beispiel, ein Fall dürfte ein sogenanntes Charles-Bonnet-Syndrom sein, wo schlecht sehende oder sogar blinde Menschen Halluzinationen bekommen und das Gefühl haben, sie sehen plötzlich etwas. Und in der Bibel steht etwas, wo Christus einen Blinden heilt und der sagt, ich sehe Menschen, die wie Bäume umherlaufen. Ja, das heißt, er hat, wenn er tatsächlich Menschen gesehen hätte, hätte er Menschen beschrieben und nicht herumlaufende Bäume. Also es sind so einzelne Aussagen, die wirklich schon Diagnosen ermöglichen oder sagen wir wahrscheinlich machen lassen. Man kann es nicht nach 2000 Jahren Diagnosen stellen, aber Psychiater tun auch heute noch ihre Diagnosen oft ausschließlich aufgrund von klinischen Befunden, also Aussagen der Patienten stellen oder wie sie sich verhalten. Und in der Bibel sind sehr viele Erkrankungen ziemlich genau beschrieben, sodass ich mir schon erlaube, Diagnosen zu stellen.
Das Charles-Bonnet-Syndrom wird im Zusammenhang mit einem einsamen und alten Menschen gesagt, der aufgrund der Einsamkeit vielleicht auch schon die ein oder andere Halluzination sieht. Bei der Heilung seitens Jesus, also was jetzt die Blinden oder auch Stummen anbelangt, geht er ja immer in ähnlicher Weise vor, nämlich hauptsächlich bei Menschen, die tatsächlich glauben. Vielleicht können Sie uns kurz erläutern, was da sein in Anführungsstrichen Trick ist, um die Menschen dann auch wirklich zu heilen.
Also ich möchte jetzt nicht von einem Trick sprechen, aber was Christus sicher war, ist, er hat ein enormes Feingefühl gehabt und Auffassungsvermögen für Schwächen oder Nöte von einzelnen Menschen. Und bei vielen seiner Wunder hat man gesehen, dass er, da steht drinnen, dass er die betroffene Person zur Seite nahm. Das heißt, er hat nicht vor allen Menschen öffentlich wirksam eine Heilung für sich also gemacht, sondern er hat sie auf die Seite genommen, hat ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt, was schon allein eine heilsame Tatsache ist, ja, und hat damit eine sehr hohe Vertrauensbasis aufgebaut. Und damit sind schon sehr viele seelische Erkrankungen allein zu heilen, ja. Er hat ihnen auch immer wieder Hoffnung gegeben. Also ich weiß selber, wenn zum Beispiel ein Patient eine Panikattacke gehabt hat, dann hat schon oft das Erscheinen des Arztes, also wenn ich mit einem weißen Mantel in die Notfallambulanz gekommen bin und dort eine Hyperventilationstetanie gesehen habe, gelähmt, furchtbare Zustände, man ist gekommen, hat es mit Blickdiagnose festgestellt und einmal die Hand gehalten und die andere Hand auf den Kopf gelegt und einfach beruhigend eingewirkt, dann hat es oft schon allein genützt, ohne dass man Valium hat spritzen müssen oder eine andere medikamentöse Maßnahme setzen musste, um diese Panikattacke zu lösen. Allein die Aussicht auf Heilung führt schon sehr oft zu einer Heilung.
Genau das ist in diesen Fällen ja auch passiert, beziehungsweise wie Sie es eben beschreiben. Eine letzte Frage noch, nämlich die Schizophrenie glauben Sie auch in der Bibel erkannt zu haben, nämlich wenn Menschen auf einmal zu Gott sprechen oder Gott zu ihnen, also regelrecht ein Dialog stattfindet. Vielleicht können Sie da auch noch ein Beispiel nennen.
Also die ganze Bibel ist durchzogen mit Halluzinationen. Und wir kennen bei der Diagnose, kennen wir Halluzinationen ersten Grades und zweiten Grades, also Symptome für Schizophrenie mit erster Rangordnung oder zweiter Rangordnung und sogenannte dialogisierende Stimmen. Also ich rede mit einer nicht vorhandenen Person und die Person antwortet mir. Das sind sogenannte, also ich halte einen Dialog mit einem imaginären Person. Das nennt man dialogisierende Stimmen. Und ein zweites erstgradiges Symptom sind die imperativen Stimmen. Das heißt, die Stimmen erteilen mir Befehle. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann gibt es solche imperativen und dialogisierenden Stimmen von Adam und Eva angefangen, über Kain und Abel, dann über Noah, über Abraham, über Moses. Ständig sind die sogenannten Seher in Dialog mit Gott getreten. Ein Merkmal ist, dass man, wenn ein Mensch mit einer nicht vorhandenen Person spricht und sozial schlecht gestellt ist, dann hat man noch bis ins vorige Jahrhundert die Leute ins Irrenhaus oder in die Klapsmühle gesteckt, nicht? Wenn das eine führende Person war, also ein Fürst oder ein König, dann hat man das ernst genommen als Seher und hat das gedeutet als eine göttliche Eigenschaft. Im Prinzip war es aber nichts anderes als Gesichter, die Hirten gesehen haben, zum Beispiel, wenn sie alleine waren und haben sie in Westfalen, hat man Hirten früher Spökenkicker genannt, weil sie bei dieser Reizdeprivation, also dieser geringen Reiz Aussetzung plötzlich angefangen haben, Geister zu sehen. Und das haben wir alle, wenn wir kennen das als Dunkelzimmerdelir, wenn man jemand in Einzelhaft steckt, Licht und Ton fernhält von diesen Menschen, dann fangen sie alle an zu halluzinieren. Sie oder ich gleichermaßen, auch wenn wir psychisch gesund sind.
Herr Dr. Lidochowski, es sind so viele spannende Eindrücke und ich glaube, wir könnten noch ewig weitererzählen. Auch andere Fallbeispiele noch oder auch die Brotvermehrung sozusagen. Aber ich glaube, an dieser Stelle müssen wir zu einem Ende kommen. Und daher darf ich mich recht herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken und freue mich auf ein erneutes Wiederhören unserer Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ich darf mich auch für die Einladung bedanken. Alles Gute noch.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.